ARD.
Mit Anke Engelke und Christian Tiesens im Winter früh. Und du, Liebling, wie war der Tag?
Oh,
wie war der Tag?
Oh,
wie war der Tag, Liebling?
Krass.
Das war Timing.
Das ist ja, du bist ja gut. Wir sind ja per Video miteinander verbunden. Und während unser Anfangslied lief, komponiert von der wunderbaren Clara und von keiner KI, hast du dieses Herz-Symbol gemacht und automatisch hat dein Video das erkannt und hat lauter Herzen, die direkt aus deiner Hand kamen, hergestellt. Das ist,
ja, aber ich habe es natürlich erstmal vergeblich versucht, weil ich wieder vergessen habe, dass man so eine ganz bestimmte Position haben muss mit den Händen und Fingern, bis dann wirklich irgend so ein Eumel da erkennt, was man sagen will. Man will sagen, schick mir die Herzen und dann kommen die Herzen. Ja. Das ist schon auch bescheuert. Eigentlich will ich das auch gar nicht. Eigentlich will ich gar nicht, will ich das gar nicht auslösen.
Eigentlich willst du diesen neumodischen Quatsch eigentlich gar nicht mitmachen, oder?
Möchte ihn nicht haben, das ist richtig. Bin aber doch begeistert. Was mache ich nun? Ich armes Huhn.
Ich habe gestern Abend gekocht.
Du hast gekocht mit deinem super...
Und
wie heißt der nochmal?
Speedboat? Das ist doch egal. Nee, wie heißt der? Jetzt keine Werbung machen für irgendwelche Geräte. Das darfst
aber
du nicht vergessen.
Aber du hast ein Gerät. Verstehst du, wenn du sagst, ich habe gekocht,
aber da
ist
hab
es
ich
für
ohne,
mich nur halb so romantisch.
Ja, aber da habe ich auch mal ohne Gerät gekocht. Da habe ich einfach nur mit Pfanne und so.
Dann sag das dazu. Ich habe gestern echt gekocht. Richtig.
Das andere ist auch echt kochen. Diese Geräte stehen bei 5-Sterne-Köchen.
Aber das ist doch nicht dein Argument.
Und zwar 4, 5, 6, 7.
Aber das kann doch nicht dein Argument sein, weil es bei anderen steht, ist es gut.
Jetzt hör auf zu streiten.
Okay. Ganz schnell bei mir.
Ich freue mich seit Wochen darauf, dir eine Sache zu zeigen. Nur frage ich mich die ganze Zeit, ob du das schon weißt.
Oh.
Ob das für dich gar ein alter Hut ist. Also, du machst ja auch Nudeln, ne? Ab und zu mal.
Das Salz immer erst, nachdem es kocht, reintun.
Nein. So, also, was machst du, wenn die Nudeln fertig gekocht sind? Was machst du dann?
Mit den Nudeln, dann gieße ich sie ab.
Okay, und wo rein gießt du sie ab?
In ein Sieb und dann fange ich aber das Nudelwasser auf, weil man das für die Soße benutzen kann.
Okay. Okay, ich habe ein kleines Video gemacht gestern Abend, extra für dich. Und ich will dir nur mal zeigen, ob am Ende auch das für dich vielleicht etwas Neues ist. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt.
Ich auch.
So. Gut, du siehst mich in der Küche stehen jetzt gerade?
Ich sehe dich in der Küche. Oh, ach so,
das sind breite Bandnudeln. So.
Okay.
Und jetzt hör bitte zu. Schau bitte zu, du siehst ein Video. Das seht ihr auch im Blog natürlich auf wievadertagliebling.de. Achtung! Also, wir haben hier unsere dampfenden Nudeln im heißen Wasser. Hier ist das Sieb. Jetzt setzen wir das Sieb aber nicht unten rein und gießen die Nudeln in das Sieb. Nein, dieses Sieb ist rund. Und das mit Absicht. Denn es passt wunderbar auf diesen Topf. Und dann gießen wir das Wasser durch das Sieb einfach
Dann kann die Nudel im Topf bleiben, meinst du?
Okay. Kanntest du das schon?
Nee.
Das kennt kaum einer und es ist das Allerbeste. Diese Nudelsiebe sind rund und man soll gar nicht die Nudeln in das Sieb gießen, sondern man soll das Sieb auf den Kochtopf raufmachen und durch das Sieb das Wasser ausgießen, dann sind die Nudeln direkt wieder im Topf.
Das ist der Plan. Gut, da sprechen in meinem Fall zwei Sachen gegen. Deswegen ist diese Erfindung noch nicht bei mir angekommen.
Ja.
Erstens fange ich das Nudelwasser auf.
Weil das kannst du ja auch machen. Du kannst ja auch einen Topf unterstellen.
Stimmt, okay.
Ja.
Aber zweites Argument ist, wenn ich für die Familie koche, benutze ich ja alles. Für mich muss ich dann die vegane Option machen, aber das spielt hier keine Rolle. Und ich schütte die Nudeln gerne ab, habe dann den noch heißen Topf und füge unten, das ist ein Trick auch von einem Koch? Weiß nicht mehr, wer es mir gesagt hat. Ein großes Stück Butter unten auf den Boden des Topfs, dann die Nudeln wieder drauf, die abgeschütteten, oben auch nochmal ein Stückchen Butter drauf, Deckel drauf.
Gut, dann aber die könntest du auch so machen. Die Nudeln sind schon im Topf, kurz beiseite schieben, Butter rein.
Und die Butter und da unten rein. Hast du auch recht? Okay, du hast mich mit Argumenten.
Leute, das ist ein absoluter Gamechanger.
Okay, gut.
Wirklich. Warum sind diese Nudelsiebe so rund?
Ist das der Grund?
Ja, angeblich. Man soll sie auf den Topf stellen und dann Topf in die Hand nehmen.
Irre.
Sieb oben raufdrücken. Oder ist es nicht einfach total irre? Gut, schaut es euch bitte im Video an. Ich glaube, wir können es auch bei Instagram nochmal posten.
Ja.
Aber ihr findet es auch im Blog auf Viva der Tag.
Das war mir nicht klar.
Ich war begeistert, als ihr das gesehen habt. Ich war begeistert, danke.
Ich muss dir was sagen.
Ja.
Ich muss dir was sagen. Ich weiß auch gar nicht, wie man das jetzt macht in dem Dialekt. Aber bei uns im Haushalt daheim, im elterlichen Haushalt, gab es ein Sieb, das mich immer irritiert hat. Das war im Grunde ein Metallsieb, weißt du, so wie ich das habe. Ich habe zwei Handsiebe und zwei, so wie du es hast, nur natürlich alles in Metall.
Genau, das ist tatsächlich in Plastik gewesen, das gebe ich zu. Gibt es auch in Metall, aber das war bei uns kaputt gegangen.
Das ist schön für die Welt. So, und diese beiden, die ich habe mit Griff, kannst du mir folgen? Die sind mit Griff aus Metall, ein Rahmen, ein Netz und da diese Kuhle drin. Und bei uns zu Hause gab es das in flach. Verstehst du? Also ein Netz in einem Rahmen mit einem Griff dran und flach. Wahrscheinlich folgte das dem Prinzip, leg das Sieb oben drauf, dreh den Topf um, schütt das Wasser ab.
Wahrscheinlich,
weißt du, dann war es nicht eine Rundung, sondern vielleicht, dann habe ich jetzt das Rätsel gelöst, warum wir immer so ein Ding hatten.
Oder? Guck mal, hey, wir Hausfrauen müssen zusammenhalten.
Das ist richtig.
Da noch eine kleine Sache zu letzter Woche. Letzten Donnerstag hatten wir eine Szene, die hat Thorsten Heutz extrem gut gefallen. Und er hat gebeten, könnt ihr bitte den kurzen Dialog über die Schlaufe aus der heutigen Folge, etwa bei Minute 20, einmal in 4/5 Geschwindigkeit abspielen. Ich glaube, das wäre noch lustiger als der Käse.
Das war die Schlaufe, die du in deinem Haar hattest. Da hatte sich, so sah es für mich aus, so lang ist dein Haar ja gar nicht, da hatte sich hinten so eine Strähne ganz frech ins Bild geschoben von deinem Hinterkopf. Genau. Die stand so und die machte mich wahnsinnig, weil die eine Schlaufe bildete. Und ich wollte da die ganze Zeit mit dem Finger reinpopeln.
Ja.
Aber du bist ja 300 Kilometer, wie viele Kilometer bist du weg?
Ich weiß, Köln, Baden, Baden, das sind so 300.
Sieh mal, ich fahre ja nicht Auto, also solche Strecken nicht, deswegen weiß ich das gar nicht. Ich weiß auch nicht, was die A2 ist. Sagen alle, dann nimmst du die A2. Und ich so, was ist das nochmal? Also, hast du mir mal erklärt, dass die mit den geraden Nummern dahin gehen und die mit den schrägen Nummern dahin? Habe ich alles wieder vergessen, interessiert mich nicht.
Muss ja auch nicht. Mit deinem Elektroauto schaffst du es ja auch kaum bis zu irgendeiner Autobahn.
Also
ist ja meistens
sagen,
vorher der Strom schon wieder alle, dass du umkehren musst. Also
mein Elektroauto ist spitzenklasse und ich könnte damit die ganze Welt umrunden. Ja. Wenn ich ein Smartphone hätte, mit dem ich, ich habe auch einen Game-Changer-Moment gehabt.
Nee.
Wenn ich ein Smartphone hätte, dann könnte ich ja an so einer Maschine einfach mein Auto so ranpetern und dann würde das aufgeladen werden und alle Probleme wären gelöst.
Ja.
Dann sagte mir einer, der auch ein Elektroauto besitzt, hast du nicht die Ladekarte? Und ich so, was denn für eine Ladekarte? Und dann zeigte er mir seine ADAC-Karte, darf ich das hier sagen?
Ja.
Egal.
Ja, ja, ja,
zeigte er mir eine Karte und mit Hilfe der Karte, der braucht gar kein Smartphone. Er hat zwar eins, aber er sagt, wieso, ich mache das mal mit meiner Karte. Ich muss jetzt, das ist ganz wichtig, dass ich das jetzt mache in den nächsten Tagen. Ich muss mich informieren, ob ich auch so eine Karte haben kann, dass ich ohne Smartphone mein Auto überall laden kann, weißt du?
Erkundige dich mal.
Mache ich. Und dann kann ich bis zu dir fahren, was ich natürlich nicht mache, weil es mit dem Zug viel besser ist.
Ja, total.
Okay, so, also die Schlaufengeschichte.
Genau. Und hier kommt's auf 4/5. Achtung.
Die Schlaufe ist weg auf deinem Kopf.
Die Schlaufe?
Ja, du hattest vorhin so eine schöne Schlaufe hinten an deinem Hinterkopf. Deine Haare haben da so, jetzt steht da nur noch so.
Ja, so Teufelshörner habe ich jetzt heute gerade.
Ja, und da stand, das war vorhin so ein Loch und ich habe so, wenn ich so abgedriftet bin mit meinen Gedanken, habe ich gesagt, da müsste ich jetzt die nächste Masche durchziehen. Ich war sofort im Strick, im Strickwahn und dachte, ich stricke jetzt auf deinem Kopf weiter. Okay, entschuldige.
Ich bemühe mich
um eine weitere Schlaufe, habe ich dann gesagt.
Es ist mir wahnsinnig peinlich, aber es ist mir auch scheißegal, dass es so schlimm ist. Also ist mir so egal, dass wir das sind und wir finden uns ja eigentlich nicht so richtig blöd. Jetzt finde ich das aber so blöd, aber auch lustig. Ja,
es ist vor allem lustig.
Es ist so lustig. Ja.
Und ich hatte die Schlaufe total vergessen.
Na klar, eine Superschlaufe hattest du.
Ja, also.
Hast du die nicht den Leuten gezeigt, den Liebling?
Ich bin gar nicht sicher, die war ja schon vorbei zu dem Zeitpunkt, als du sagtest. Da war ja die Schlaufe weg. Möglicherweise haben wir aber so ein Instagram-Ding, was vorher stattfand, müsste ich aber nochmal checken. Mhm. Und eventuell können wir da eine Schlaufe nochmal raussuchen. Ja. Ich kann die sowieso raussuchen. Wir haben ja alles auf Video. Also ich kann die Schlaufe raussuchen.
Ja, das wäre mir ganz wichtig. Ein einfach, Foto. Dass die Menschen nicht denken, dass ich bescheuert bin. Aber die war so ein bisschen die machte mich ein bisschen verrückt. Also jetzt nicht sexuell, sondern die machte mich so ein bisschen, die aktivierte mich.
Ja.
Weißt du? Da mein Strickgedanke ging los, aber auch Popeln. Ich will jetzt mit dem Finger durch diese Schlaufe.
Ja, habe ich weißt so verstanden. Ah, oh, ich sag dir.
Sag mal, bist du Team Timothy?
Ich muss jetzt ganz kurz gucken. Timothy. Timothy Chalamet?
Ja.
Ach, der Einzige, den ich kenne. Okay, aber jetzt muss ich fragen, warum Team Timothy Chalamet? Der hat den Bob Dylan gespielt. Habe ich aber noch nicht gesehen. Kommt ja auch erst ins Kino.
Möchte ich unbedingt sehen. Die Musik interessiert mich nicht, die Bohne.
Ja, finde ich super, die Musik. Bob Dylan ist genau wie David Bowie, vielleicht auch ein bisschen Leonard Cohen. Einfach Musik, die man noch entdecken kann, weil da einfach so viel dran ist.
Das ist schön, wenn du mir das sagst. Als bester Freund ist das prima. Danke für den Tipp. Aber wenn Timothy Chalamet mir das vermittelt, ist es noch mal ein bisschen was anderes.
Ja, kann ich auch verstehen.
Ich bin ja nicht auf der Berlinale im Moment, weil mein Herz noch ein bisschen gebrochen ist und weil ich auch zu tun habe.
Also Herz gebrochen, weil du es mal moderiert hast und jetzt ist der Dieter ist nicht mehr
Chef. Ich war 13 Jahre, habe ich da 10 Tage verbracht. 13 Jahre, nicht nur, weil ich die Eröffnungsgala moderiert habe und die Preisverleihung, sondern weil ich während der 10 Tage ganz viele Filme gesehen habe, zum Teil Interviews geführt habe.
Dreimal mit George Clooney geschlafen hast?
Was ist jetzt falsch an dem? Also geschlafen stimmt, aber nicht George Clooney. Nee, weißt du? Und dann war aber die Ära Koslik vorbei.
Ich habe auf den falschen Knopf
gedrückt. Jetzt nehmen wir wieder auf, ne?
Ja, wir nehmen wieder auf. Okay, geht weiter.
Wo waren wir?
Koslik.
Wie auch immer. Die Ära Koslik ging zu Ende, er war Festivalleiter und somit ging auch meine Zeit vorbei. Und das wird sich nicht wieder herstellen lassen, weil du ja da so ein Konstrukt oder Teil eines Konstruktes bist. Ich hätte jetzt gar nicht die Möglichkeit, all diese Filme zu sehen, weil ich eine Akkreditierung brauchen würde und dort zu wohnen so lange, das ist ja auch ein Ding und in die Presse Pressekonferenzen gehen zu dürfen und. Das alles würde jetzt nicht mehr gehen. Ich hätte jetzt gar nicht mehr die Befugnis. Und das ist ganz schade. Und ich habe mich, mein Abnabelungsprozess oder mein Verabschiedungsprozess, der ist auch noch nicht abgeschlossen. Ich bin wahnsinnig langsam in sowas. Es ist wirklich unangenehm. Mhm. Wie auch immer. Ich verfolge aber dennoch die Berlinale von A bis Z. Das heißt, ich schaue mir alle Pressekonferenzen an.
Wirklich?
Mhm.
Ach Gott, sind die nicht ganz oft so bla bla?
Du bist wirklich manchmal seltsam.
Aber du kannst mir doch einfach widersprechen.
Sie sind oft bla bla, du hast recht, das ist mein Problem.
Also alle lieben ihre Filme und es war immer so toll, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. And it was the best cooperation we've ever had.
Aber das ist bei der Berlinale nicht ganz so.
And we had so much fun doing this.
No. Chrissy, da muss ich dir widersprechen.
Ja.
Und du kannst die Pressekonferenzen alle anschauen. Auf der Berlinale-Seite gehst du zu Videos, boom, hast du die alle. Und dann bist du Teil dieses Zirkuses oder dieses Zaubers. Also mich macht das glücklich, sowas zu sehen. Und da muss ich dir widersprechen, denn dann sitzen oben auf dieser kleinen Bühne, das ist immer noch auch wahnsinnig rumpelig alles, dieser Raum und diese Bühne und wie die Menschen da sitzen, das ist alles nicht das große Hollywood, das ist alles sehr rumpelig. Jetzt mache ich es ein bisschen schlecht, aber auch nur, weil ich gleich das Gegenteil behaupten werde. Und niemand sitzt da oben und sagt, es war so schön mit dem Team und Gott, war das schön. Die Zeit ist gar nicht da. Die Leutchen setzen sich hin, meist die HauptdarstellerInnen, RegisseurInnen, alles, was dann noch wichtig ist, Produktion, manchmal Kamera, je nachdem. Und da sitzt da mal nur ein Mensch, wie im Fall von Timothy Chalamet. Und manchmal sitzen da 10 Leute. Ich hatte ja jüngst wieder erzählt von meinem Erlebnis mit Damon und George Clooney und all den Typen, als George Clooney da seinen Film vorgestellt hat, Monuments Man. Und
Die dann Schlaufe ist weg auf deinem Kopf.
Die Schlaufe ist weg auf deinem Kopf.
Es geht über, ab und zu geht mein Handy immer los. Das ist immer so lustig. Ich habe es nicht bewusst gestoppt. Mhm. Und plötzlich geht's wieder los.
Es ist heute alles anders, weil du aber auch ein Sweatshirt anhast mit einer Botschaft.
Okay, aber sieht man ja nicht.
Ich sehe das. Was steht denn da drauf?
Gar nichts, das ist nur die Marke.
Ach so.
Da steht nichts drauf.
Gut. So, also da kann
alles
ich.
Alles anders heute. Du hast ein Sweatshirt mit einer Botschaft.
Und ich habe die Haare auf. Weißt du, es sind so viele Dinge, die anders sind als sonst.
Ah, du hast die Haare
auf. Ist nicht schlimm, dass dir das nicht auffällt.
Du hast die. Ja.
Ich habe es ja nicht für einen Effekt gemacht. Ich habe es einfach gemacht, weil ich keine Zeit hatte. So.
Ja, ich habe dich aber auch jetzt die Woche gesehen und da hattest du auch die Haare auf.
Das ist richtig. So, du musst dir das nicht so vorstellen, dass da alle einander loben und sagen, alle, also daher kommt keine Langeweile. Die Langeweile kommt eher von den Fragen. Und ich gehörte auch manchmal zu denen, die Fragen gestellt haben. Meine Fragen waren auch nicht besonders toll. Welche Frage stellst du den Menschen, die da oben sitzen, die originell ist für und interessant für alle? Nicht nur für die Menschen da oben, sondern auch für alle, die zuhören und zuschauen. Das ist gar nicht so leicht. Denn im Zweifel haben sie alle Fragen schon gestellt bekommen. Ich habe jetzt die Pressekonferenz gesehen zu dem Bob Dylan-Film, zu Timothée Chalamet. Und er saß alleine dort oben und er sagte immer wieder, ich muss aufpassen, was ich jetzt sage, denn das ist das Letzte, was ich zu diesem Film sage. Ich war jetzt monatelang auf Tour, auf Promotour für diesen Film. Er kommt jetzt in die Kinos oder er ist schon in den Kinos. Und ich mache schon lange andere Sachen. Und es ist the last word. Und der spricht so, der spricht wahnsinnig amerikanisches Englisch. Das ist aber nicht unsympathisch oder unangenehm. Okay. Manche mögen das ja gar nicht. Es ist entzückend. Und wie gesagt, ich bin ein Fan von ihm und ich mag ganz viele Filme, in denen er mitgespielt hat. Ich mag, wie er spielt. Ich mochte ihn sehr in Lady Bird. Ich mochte ihn sehr in, willst du sagen, wer da die Hauptdarstellerin war, damit du den Namen nochmal sagen kannst?
Lady Bird?
Mhm.
Habe ich nicht gesehen.
Greta Gerwig hat Regie gemacht und die Hauptdarstellerin war Saoirse Ronan. Nee, wie heißt
sie? Ach, Saoirse Ronan. Ah ja, okay. Also ein geiler irischer Name, wie ich ihn wirklich liebe. Ach, das war Saoirse Ronan.
Call Me By Your Name. Hast du gesehen?
Nein.
Nein. Ach, da hat er auch sensationell gut gespielt. Aber das ist, wie gesagt, alles Geschmackssache. Ich bin großer Fan. Und nun sitzt dieser kleine Typi da oben auf dem Podium und der Saal ist bumsvoll. Also ich habe auch Berlinalen erlebt, da saßen nur 10 Leute dort, aber das waren jetzt 1-200 bestimmt. Passen eigentlich gar nicht in so ein kleines Räumchen. Da stehen da Kameras und es kommen ganz viele Journalisten und Journalistinnen aus aller Welt. Und er sitzt da oben und hat einfach eine BVB-Jacke an. Und da gucke ich nochmal genauer hin.
Wirklich, Timothée Chalamet hat eine BVB-Jacke.
Es waren einfach die BVB-Farben. Aber weißt du, ich bin jetzt schon so gedingst, dass ich denke, oh BVB, oje, oje. Sag mal ganz kurz, hat der HSV, was ist da los mit dem FC?
Ja, der FC hat am Freitag verloren.
Scheiße.
Ja, 3-0 in Magdeburg.
Ja.
Zu diesem Zeitpunkt wissen wir aber noch nicht, wie der HSV gespielt hat. Möglicherweise ist der HSV vorbeigezogen an euch, aber möglicherweise auch nicht.
Aber ich möchte so gern, dass Köln aufsteigt. Einfach, das wäre für die Stadt so schön.
Ich weiß. Weißt du was, lass uns doch beide aufsteigen. Dann machen wir es doch einfach so. Platz 1 und 2.
Schau, das wäre super. So, dann sitzt da also Timothée Chalamet und ich denke erst, oh, der hat eine BVB-Jacke an. Hat er gar nicht, war von irgendeinem Verein. Der sah aber aus wie eine Hummel einfach. Weißt du, es war gelb-schwarz geringelt. Okay. Und dann saß er da oben, so ein kleines Männchen. Und dann die erste Frage war so mittel. Das war so eine typische Boulevardfrage. Du hast zugenommen für den Film, um Bob Dylan spielen zu können, musstest du zunehmen. Darüber reden SchauspielerInnen, glaube ich, gar nicht so gerne. Das könnte sensationell sein für uns Dödel, weil wir so denken, wow, wie hat er das nur gemacht? Kann ich das vielleicht integrieren in meinen Diätplan? Das ist bescheuert, interessiert ja niemanden. Mhm. Und die zweite Frage war ein bisschen intellektueller und da ging es darum, da fragte eine Journalistin, was er mitgenommen habe von Bob Dylans Haltung, nämlich die Kunst und Aktivismus zu trennen. Ein Künstler zu sein für die Öffentlichkeit, aber nicht auch ein Aktivist zu sein für die Öffentlichkeit. Und dann sagte er, oh, der war ganz froh über die Frage und sagte, man, that's why it's so good to come to Europe. The questions are so much better out here. Das fand ich ganz süß, dass er denkt, dass man in Europa klügere Fragen stellt als in Hollywood. Mhm. Das zum Thema, du findest das alles bescheuert, weil alle nur so bla bla machen, langweilig, langweilig. Er als Super-Hollywood-Star findet das in Europa oder jetzt auf der Berlinale konkret total schön, weil er den Eindruck hat, man stellt ihm Fragen und er ist herausgefordert und Menschen interessieren sich wirklich für die Kunst oder für seine Kunst. Es war auf jeden Fall sehr inspirierend, ihn reden zu hören über Schauspielerei, über seine Herangehensweise. Ich mochte das sehr, was er gesagt hat. Dann ist die Pressekonferenz vorbei. Er saß da alleine mit einer Übersetzerin. Es sitzt dann auch jemand dabei, der die Pressekonferenz leitet. Und die hat das ganz toll gemacht. Und dann stehen die auf und wollen gehen. Und dann sagt er so, cool beans. Und sie sagt zurück so, cool beans. Hast du es jemals gehört?
Ich weiß auch nicht, was das heißt. Ich bin nicht ganz sicher. Also vertraut bin ich mit dem Ausdruck definitiv nicht. Aber vielleicht habe ich ihn schon mal gehört. Er kommt mir bekannt vor, aber ich bin auch nicht sicher.
Ich übernehme den. Cool beans. Das müssen wir hier etablieren. Das ist. Aber warum sollten Bohnen oder Hülsenfrüchte cool sein? Cool beans.
Das ist eine.
Wo kommt das her?
Gute Frage.
Weißt du?
Aber weißt du, welchen Ausdruck wir fast geschafft haben zu integrieren, zumindest bei einigen, die ich kenne. Also was nicht geklappt hat, ist Geilomai.
Geilomai hat sich nicht
Geilomai benutzt leider niemand, das haben wir mal aktiv versucht einzufinden. Aber das Wort einfach so, als wenn man sagt cool, einfach coolio zu sagen.
Oh,
das
coolio?
Haben wir auch irgendwann mal angefangen.
Das ist nicht von dir.
Ich meine schon, dass wir das mal vor 10 Jahren mal versucht haben, coolio.
Oh, das wäre schön, wenn das von uns käme.
Also es kommt dir so bekannt vor, weil ich das dauernd zu dir schreibe.
Ja,
also.
Und ich sage es auch ständig. Nee,
das sind schon mal zwei.
Ich glaube, das kommt nicht von uns.
Und jemand anders hat das auch schon gesagt, Coolio.
Kommt das nicht von dem Künstler
Coolio? Warum sollte man Coolio sagen? Coolio war dieser Sänger aus Dangerous Minds mit Michelle Pfeiffer damals. Das war der Song, weißt du?
Been in most our lives, living in a gangster's paradise. Das ist Coolio.
Genau.
Der lebt nicht mehr.
Gangster's Paradise. Ist das okay?
Oder lebt er noch?
Weiß es nicht. Muss ich nachgucken, Coolio.
Bitte schau nach in deinem Lexikon.
Bitte schau nach.
In deinem Hip-Hop-Lexikon.
Ich gucke mal im Brockhaus nach. Ja.
Guck mal, schau mal im Brockhaus nach.
Der Brockhaus sagt, dass er 2022 gestorben ist.
Ja. Und ich glaube, dass Coolio, dass es den lange gab und schon früh und vor unserer Wortschöpfungsphase.
Ja, ihn gab es schon, aber Coolio zu sagen statt cool. Er war 59, als er gestorben ist. Er starb während eines Besuchs bei einem Bekannten in Los Angeles. Er erlitt einen Herzstillstand, der durch den Missbrauch von Fentanyl hervorgerufen wurde. Auch fanden sich in seinem Blut Spuren von Heroin und Methamphetamin. Das Wort kann ich nicht mal aussprechen.
Methamphetamine.
Sag mal.
Und Methamphetamin. Sag mal, warum soll ich das können? Bin ich Junkie? Bin ich Arzt?
Okay.
Ganz kurz.
Ja.
Was war das Erste?
War das nicht ein
Flaschenschutzmittel?
Fentanyl.
Was ist ein Fentanyl nochmal?
Fentanyl ist ein synthetisches Opioid. Das wird oft benutzt zur Linderung von starken akutischen und auch chronischen Schmerzen in der Anästhesie und in der Intensivmedizin. Manchmal auch notfallmedizinisch oder aber zur ambulanten Schmerztherapie. Wird auch als Injektion manchmal eingesetzt, als Pflaster, Nasenspray oder aber für die Aufnahme durch die Mundschleimhaut.
Ganz kurz, mit zwei Mitteln versuchst du hier mich zu verarschen. Du baust manchmal ein, du wippst mit dem Kopf und du schaust manchmal nach oben, weil du denkst, oh, dann denkt sie bestimmt, ich weiß das. Ja, das hat nicht geklappt, Chrissy.
Na, das war mir schon klar. Ich habe hier im Brockhaus wirklich treu, habe ich hier einfach das
Coolio,
vorgelesen.
Dann hat der Coolio sich alles reingepfiffen, was im Krankenhaus im Giftschränkchen ist. Ja.
Coolio kann somit zu den Opfern der Opioid-Epidemie in den USA gezählt werden.
Viele Grüße, deine Nan Goldin.
Er hat aber auch schweres Asthma und jahrzehntelang Zigarettenkonsum, die zu seinem Tod beigetragen haben. Er hinterließ 6 Kinder.
Ach, es ist alles schrecklich. Es ist alles schrecklich und tut einem wahnsinnig leid.
So.
Alles schrecklich. Alles schrecklich, aber
Stimmung.
Ich hatte auch meinen Coolio-Moment. Als ich mit jungen Menschen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, aber du kennst die Situation auch, du kennst ja auch junge Menschen.
Ja.
Und dieser,
ich kenn's ja auch junge
Menschen. Ich spiele einen Song, ich spiele natürlich Pastime Paradise von Stevie Wonder irgendwo mal, irgendwann spiele ich es ab und junge Menschen rufen, das ist ja ein Remake von dem Coolio.
Na so, ja, na klar.
Einfach falsch rum. Ach, sind alle so dämlich um mich herum.
Relight my fire. Hey, sie spielen was von Take That. Also, das war damals so. Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber irgendjemand lief ganz begeistert nach vorne. Hey, sie spielen was von Take That. Und Relight my fire war von,
ist von Dan
Hartman oder?
Yes.
Dan Hartman war das, ja, ne? 70er Jahre. Oder 80er?
Also, nee, ja. 70er, so, also Coolio hat sich durchgesetzt. Du kennst Fremde, du kennst Menschen, die irgendjemand, nicht...
Genau, hat neulich gesagt, Coolio. Ich habe gesagt, Coolio, okay, das kommt.
Glaubst du, das ist
da ist auch egal. Eigentlich wollten wir vor allem Geilomai wollten wir eigentlich installieren.
Ja, aber vor allen Dingen müsste man ein Wort wirklich komplett neu erfinden. Und Coolio ist nicht eine, ist keine Neuerfindung. Wir müssten Buchstaben neu zusammensetzen, sowas wie Schröpkart.
Aber Coolio als Adverb oder Adjektiv ist komplett bahnbrechend.
Sagst du Adverb oder Adverb? Wo betonst du das?
Ich sage ein Adverb.
Okay.
Das ist gerade so in der Mitte, ne? Aber ich sage nicht Adverb. Ich sage ein Adverb. Adverb. Weiß ich gar nicht genau. Ein Adverb.
Das sagt doch einfach Wie-Wort.
Ja. Nee, Wie-Wort ist doch das Adjektiv.
Oh, du hast recht. Und was ist nochmal?
Nee, wie ist nochmal etwas und wie macht man etwas? Also es sind beides Wie-Wörter.
Oh shit, dann sag doch einfach...
Das Adjektiv, ich meine Adjektiv, Adverb. Ich sage, glaube ich, Adverb hinten.
Okay.
Und du?
Ich auch, du hast nur eben Adverb gesagt.
Ach, verstehe.
Kurz. Okay. Adverb. So, zum Thema Wörter, die wir nicht kennen oder die uns neu begegnen. Wir lieben ja beide Wörter.
Ja.
Wir lieben Wörter und Worte, richtig?
Genau. Oh, ich habe gleich, hab gleich auch eines, das wird...
Dann fang du an.
Nee, fang du an, bitte. Ja.
Ich lese ein englisches Buch gerade, das im Original südkoreanisch ist. Und dann weiß ich auch wieder nicht, lese ich es in der deutschen Übersetzung oder in der englischen Übersetzung. Weiß gar nichts. Hab jetzt das Englische gegriffen. Ich hatte mein Buch vergessen auf der Reise nach irgendwo und habe das dann... Hab das dann aus dem Regal gegriffen. So. Und gekauft. Und das gab es nur auf Englisch. Also die Entscheidung wurde mir abgenommen.
Aus dem Buchregal im Laden meinst du gegriffen?
Ja, in einem Laden. So. Und das ist das Buch von der aktuellen Literatur-Nobelpreisträgerin, Han Kang aus Südkorea. Und das muss ich aufholen. Ich hatte von der Frau noch nie was gehört, wie die meisten von uns übrigens. War jetzt kein Name, der sowieso rumgeisterte und man dachte, wann kriegt denn die endlich ihren Literatur-Nobelpreis? Ich hatte noch nie von ihr gehört.
Nein, bei vielen Nobelpreisträgern macht es auch einfach oft gar keinen Spaß zu lesen, weil es einfach auch nicht so gut zu lesen ist, muss man auch sagen. Wie ist das bei ihr?
Macht totalen Spaß.
Cool.
Ich bin jetzt eingestiegen mit The Vegetarian. Das ist ein Buch aus dem Jahr 2007, also nichts richtig Aktuelles. The Vegetarian, im Grunde aufgeteilt in drei Geschichten, geht um eine junge Frau, die von heute auf morgen aufhört, tierische Produkte zu essen. Also eigentlich gar nicht Vegetarian, sondern Vegan müsste das Buch heißen. Egal. Und die Familie geht steil und findet das unmöglich. Der Ehemann, ich möchte nicht zu viel verraten, weil es eventuell ein Buchtipp sein könnte. Deswegen lasse ich das mal schön sein. Aufgeteilt in, ich bin noch nicht durch, ne? Aufgeteilt in drei Geschichten. Und in der mittleren Geschichte geht es um ihren Schwager, der Künstler ist und ein Malprojekt hat. Und deren Verbindung, und deswegen habe ich es nicht in einem Rutsch durchlesen können im Moment, ist relativ sexuell. Und ich tue mich schwer mit so Sexgeschichten in der Literatur. Ich kann das nicht gut lesen. Gucken ist nochmal ein anderes Thema, aber lesen, kannst du das gut lesen, wenn es so ein bisschen pornografisch wird?
Ja, also mir ist das eigentlich egal, ob es auftaucht oder nicht, aber ich hätte kein Problem damit, das zu lesen. Nein, warum?
Also haben wir gerade ein Beispiel?
Ich habe lange nichts mehr gelesen, wo irgendwie so sexuelle Aktivitäten geschildert werden.
Also
kann
mich
an gar nichts erinnern.
Da sind ständig Penisse hart.
So wie ich auch nie träume. Ich träume ja auch nie von Sex.
Ich habe schon wieder geträumt.
Das ärgert mich total. Sex. Ich habe vielleicht in meinem Leben zweimal in meinem ganzen Leben von Sex geträumt. Vielleicht auch drei, viermal kann mich nicht dran erinnern. Das ist nichts.
Ist das so? Statistisch erwiesen, dann stimmt was nicht mit dir, wenn du nicht häufiger von Sex träumst?
Nein, ich glaube nicht, dass das irgendetwas aussagt. Ich würde es nur gerne, weil andere erzählen mir dann plötzlich, boah, was ich letzte Nacht geträumt habe und so. Und habe da und ich nur, oh krass, will ich auch.
Wir haben weder Traumdeuterin noch Traumdeuter in Residence bei den Lieblingen.
Ja,
Ja. Und wir sprechen jetzt vermehrt von Träumen in letzter Zeit. Ich habe extra einen roten Pullover angezogen. Ja. Weil ich wahrscheinlich rot werde, wenn ich über das Thema rede. Mhm, das ist wirklich wahr. Okay, man denkt ja vielleicht, so man ist cool. No.
Ja.
So, und jetzt komme ich zu dem Wort, das ich gelernt habe. Dieser Typ ist besessen von einem Muttermal auf dem Körper seiner Schwägerin, der Vegetarierin, der Protagonistin des Buches. Er sieht nämlich bei ihr, weil die gerne nackig rumläuft, obwohl sie offensichtlich ein großes Problem hat, ein Mongolian Mark, ein Mongolenfleck. Hast du das schon mal gehört?
Nein, habe ich noch nicht.
So, und dann sitzt du, deine beste Freundin sitzt natürlich im Zug stundenlang, liest das und hat aber nichts dabei, also kein Laptop, nix oder einen Menschen, den oder das man fragen könnte, was ist denn ein Mongolenfleck? Und dann liest man so weiter und denkt, ja, Sakra, was ist denn das jetzt? Ich kann jetzt gar nicht weiterlesen, ohne zu wissen, was das ist.
Du weißt schon, dass du mich hättest anschreiben können. Mit deinem Handy.
Ah.
Du weißt schon. Also, ist nur so nebenbei, aber alles gut, ja. Okay.
Ach, großes. Ja, okay. Pass auf. Also, ein Mongolenfleck ist ein, andere Bezeichnung, und dann haben wir schon die Erklärung, ein Hundenfleck, was uns nichts erklärt, oder ein, auch genannt, Steißfleck. Das heißt, da, wo der Steiß ist, da, wo wir ungern drauffallen, weil es Hölle wehtut, da hat die Protagonistin eine Art Muttermal, ne? Was ja nichts anderes ist als eine, das weißt du als Arzt, hast du ja eben schon ganz gut referiert, das ist eine kleine Pigmentzellenansammlung. Und dieser Fleck ist bei ihr so ein bisschen bläulich und schimmert bei ihr bläulich so durch die Haut. Und das macht ihn verrückt.
Ach, ehrlich?
Mein Mutter. Und er möchte da drumherum malen. Oh, mehr verrate ich nicht.
Er möchte da drumherum malen. Ja. Und dann hinten ein Kunstwerk auf ihrem Körper machen. Okay. Aber haben das ganz viele Mongolen, diesen Fleck? Ist das etwas Typisches?
Das weiß ich nicht.
Fleck vielleicht die Form der Mongolei?
Nein, denn der kann auch woanders sein und der kann unterschiedliche Umrisse haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Ich habe jetzt keine Fachliteratur dazu studiert. Entschuldige bitte, dass ich unvorbereitet in unser Gespräch reingehe. Ja. Nee, habe ich mir auch gestellt, diese Fragen. Ich kann es dir nicht sagen. Ein Mongolian Mark, ein Mongolenfleck, kann am Kreuzbein sein, am Rücken irgendwo, am Gesäß, aber einfach auf der Hinterseite vom Körper. Da steht schon mal fest. Okay. Das ist da irgendwo. Und meistens verblasst das Ding auch ganz schnell. Und er teilt seine Gedanken auch mit uns LeserInnen und sagt so, seltsam, wieso ist dieser Fleck noch nicht verblasst? Und es ist ganz ungewöhnlich, dass eine junge Frau so einen Fleck noch haben würde. Und ja, ab da wird es jetzt ein bisschen steamy, möchte ich mal sagen, da wird es ein bisschen heiß. Und ich halte dich auf dem Laufenden, wie es jetzt weitergeht mit der Malerei rund um diesen Fleck. Aber das macht großen Spaß, dieses Buch zu lesen, und Han Kang fasziniert mich. Ich habe einige Interviews mit ihr gesehen. In einem schildert sie, vermutlich auf die Frage, warum sie schreibt, schildert sie ihre Kindheit und Jugend. Ihr Vater, ein junger Schriftsteller, es gab nie Geld. Denn wenn du schreibst und davon leben möchtest, dann musst du Geduld haben und kannst nicht direkt mit dem großen Geld rechnen. Und sie sagt, sie erinnere sich daran, dass sie nicht mal Geld hatten für Möbel. Es gab nicht viele Möbel bei ihnen, aber es kamen ständig Bücher dazu. Es wurden ständig neue Bücher angeschafft und eigentlich waren die Bücher die Möbelstücke bei ihr zu Hause. Und es waren ihre Freunde und Freundinnen, und sie hat früh angefangen mit dem Lesen und hat mit 14 schon beschlossen, Schriftstellerin zu werden. Und das in Klammern, obwohl sie ja beim Vater sah, dass man da nicht unbedingt Millionär hindurch wird, ja? Klammer zu. Und mit 19 schrieb sie dann das erste Mal etwas auch für die Öffentlichkeit, schreibt bis heute auch gerne Gedichte übrigens und sagt, diese Gedichte kommen einfach zu ihr. Sie nimmt sich die nicht vor, sondern auch im Prozess des Romanschreibens oder Essayschreibens oder Kurzgeschichtenschreibens fliegt ihr dann so ein Gedicht zu. Das finde ich eigentlich ganz schön, dass man sich das nicht vornimmt und sagt so, ich möchte jetzt ein Gedicht schreiben zum Thema aktuelle politische Lage oder Tomatenmark, sondern die kommen einfach angeflattert zu ihr. Fand ich ganz, ganz aufregend. Und dann fragte man sie natürlich, wie sie auf die Idee gekommen sei, ihre Protagonistin nichts Tierisches mehr essen zu lassen, keine tierischen Produkte. Und das kam wiederum, das ist auch interessant, dass dann so ein Thema bei Menschen, die schreiben, so bleibt. Sie hatte eine Kurzgeschichte geschrieben, die hieß The Fruit of My Woman, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe. Und die ließ sie nicht los. Also das Thema ließ sie nicht los. Und sie hatte irgendwo anders wiederum ein Zitat aufgeschnappt. I believe that humans should be plants. Ich finde, dass Menschen Plants, was ist das? Pflanzen sein sollten.
Ja.
Und das blieb bei ihr hängen. Weißt du, und das ist dann der Prozess. Also wir zwei sind ja keine Schreibenden, aber interessant, dass dann so ein Zitat sich so reinbohrt in den Kopf und nicht weggeht. Und dann kam sie darauf, daraus einen ganzen Roman zu machen. Und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich lese das jetzt weiter. Ich habe an einer ganz heißen Stelle jetzt aufgehört, weil ich dachte, ich halte das nicht aus. Es ist mir auch unangenehm, dass dann jemand neben mir sitzt in der Bahn und sieht, dass ich, was ich gerade lese. Gibt es ja manchmal, dass du da sitzt und jemand linst so in dein Buch rein und möchte mitlesen. Kennst du das?
Ja, zumindest. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen. Es interessiert einen schon, was die Person neben dir liest, da gucke ich auch immer möglichst unauffällig guckst. Rüber. Aber ich würde nicht tun. Mitlesen. Also ich würde ja. Nicht in dem Buch lesen. Also das nicht.
Ja, also mir ist das auch ganz, ganz fremd. Und ich habe aber jetzt die Situation gehabt, ich weiß noch, dass mein Vater, als er die satanischen Verse las von Salman Rushdie, dass er das Buch eingeschlagen hat in Zeitungspapier.
Oh.
Weil er nicht wollte, dass man in der Bahn sah. Das war ja. Zu einer Zeit, da war das ganz frisch draußen. Und ja. Auch die Fatwa, nee, wie nennt man das, wenn man zum Mord an jemandem aufruft?
Genau, ich glaube die.
Fatwa? Ja. Shit, also, wichtiges
ja.
Wort.
Okay, ja. Ja, wichtiges Wort, aber ich erkenne es wieder.
Ja, aber als man dazu aufrief, Salman Rushdie zu töten, weil er dieses Buch verfasst hatte, hat mein Papa das eingeschlagen in Zeitungspapier. Mhm.
Mhm. Was ich gerade lese, ist das Buch von Sascha Stanisic.
Ja.
Dieses Buch mit dem wunderbaren Titel Möchte die Witwe Gießkanne. Angesprochen werden, platziert sie auf dem Gas die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne.
Ich war bei der Lesung dazu.
Du, war gut?
Ja, ich finde, das ist ein Entertainer. Ich finde, okay, der macht das cool. Ganz toll. Das Buch finde ich mittel, aber ich finde das, aber ich habe andere Sachen von ihm gelesen, die ich sensationell gut finde.
Okay, das ist cool. Ich spreche mit ihm am Mittwoch nämlich. Ich treffe ihn am Mittwoch.
Wie schön.
Ja, ja, ich weiß, freue mich auch drauf. So, und in dieser einen Geschichte, da geht es darum, sie kommen jeden Samstag zum Doppelkopfspielen zusammen, diese drei Freunde, bei der Mutter von dem einen, das ist Zinke. Und es war so, dass sie, also diese ganze Doppelkopfrunde, ich muss gerade in meinem Kopf kramen, die fing damit an, dass er, der Erzähler, einfach den Zinke abholen wollte. Und als er da war, erfuhr die Mutter, dass der Vater gestorben war. Nee, dass der Vater sie verlassen hatte, die Familie. Und daraufhin bat sie die Jungs, einfach noch zu bleiben. Und damit sie nicht alleine ist. Und so blieben sie also an diesem schwarzen Samstag, blieben bei der Mutter und beschlossen dann, dass sie das fortan jeden Samstag machen werden. Und so hat sich sozusagen diese Doppelkopfrunde etabliert. Und dann heißt es hier in diesem einen Satz, Samstag, der schwierigste Wochentag, um alleine zu sein. Mhm. Und da habe ich kurz überlegt, ob das stimmt. Ist der Samstag der einsamste Tag der Woche? Auch in meinem Lieblingsfilm, Frankie und Johnny, geht Nathan Lane ans Telefon, weil Frankie, Michelle Pfeiffer, soll abgeholt werden von Johnny unten. Der steht unten und klingelt bei ihr an der Tür. Mhm. Und es geht aber ihr WG-Bewohner, er geht dann ran und er sagt unten, ja, ich bin Johnny, ich möchte Frankie abholen. Und sie will aber nicht. Und er klingelt dann immer wieder und der Typ sagt dann irgendwann, hör bitte auf, hier ständig zu klingeln, wir rechnen jederzeit wieder mit einem Anruf von dir oder so weiter. Und da fällt eben dieser Satz, bla bla bla, am Samstag, dem einsamsten Tag der Woche. Also auch da war es der Samstag, genauso wie hier.
Da musst du ihn fragen, ob der das aus dem Film hat oder aus dem Theaterstück.
Es bleiben ja nur 7 Tage letztendlich. Und am Samstag machen alle ganz viel. Mein persönliches Gefühl wäre der Sonntag. Ich finde, dass der Sonntag viel einsamer sein kann als der Samstag. Was sagst du?
Ich kann da gar nichts zu sagen, weil ich die Kategorie nicht habe, weil ja meine Tage so anders sind. Ich habe ja keinen Montag- bis Freitag-Job.
Ja, Montag und Dienstage können auch extrem einsam sein.
Ja, also dann, wenn ein Tag einsam ist, dann hat das ja mit mir zu tun und nicht mit dem Wochentag.
Ja, ich glaube, es geht um das Gefühl, dass alle was machen, dass alle ihre Freunde treffen, ihre Familien treffen. Und deswegen der Samstag, der einsamste Tag der Woche. Schade, dass ich das Originalzitat nicht mehr hinbekomme, aber es ist schon wieder so Ewigkeiten her. Samstag, der einsamste Tag der Woche. Ja. Und ja, für mich ist es der Sonntag, weil der Samstag ist ja immer noch so voller Leben. Mhm. Ja, man kann, wenn man möchte, rausgehen, Geschäfte haben noch geöffnet und so. Aber der Sonntag, der ist so stillgelegt, dass ich das Gefühl habe, dass die Einsamkeit da noch viel stärker zuschlägt als an einem Samstag. Aber du siehst, bei meinem Lieblingsfilm, sowie auch bei Sascha Stanisic, ist der Samstag der einsamste Tag der Woche. Und du kennst es gar nicht.
Ich kann es nachvollziehen, aber...
Ja.
Ja, nee, aber ja, aber bei mir gar nicht, also... Nee.
Kennst du das Gefühl Einsamkeit gar nicht?
Doch,
kenn ich. Ach, du kennst das auch.
Okay. Ich finde das auch gar nicht so schlimm übrigens.
Nee, aber also Einsamkeit im Sinne von ungewollter Einsamkeit. Das heißt nicht alleine sein. Das sind ja zwei ganz große Unterschiede. Alleine sein ist ja total geil.
Ja,
aber
nee.
Einsam sein,
ja.
Da zieht es richtig im Körper. Und es tut richtig weh.
Ja.
Ich habe es auch ganz lange nicht mehr gehabt. Aber
nee, also ich kenne, du hast recht, das ist, ich habe jetzt verwechselt einsam und allein. Nee, also mein Kopf rattert aber auch die ganze Zeit, weil ich immer, immer, immer drüber nachdenke, wo ist der, wo ist die? All diese Menschen, um die man sich kümmert, weißt du? Mhm. Man denkt dann, aha, so, da muss ich jetzt, da muss ich jetzt mal kurz, na, schicke ich schnell eine Nachricht, was ist eigentlich wieder? So, da rufe ich jetzt mal kurz an, da fahre ich jetzt mal hin. Also, da ist, ich glaube, das ist das Gegenteil von einsam. Wenn du ständig an andere denkst, und mit anderen mitfühlst oder versuchst, also ich kann ja nicht, gibt es ja kein richtig und falsch, versuchst mitzufühlen und zu überlegen, wie, was kann ich jetzt für die gerade tun? Und dann ist ja gar keine, gibt es ja gar keinen Anlass, einsam zu sein. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Oder ist es blöd? Kann man das trotzdem sein, auch wenn viel los ist?
Ja, ich glaube, Einsamkeit ist halt so, und es ist ja wirklich das große Problem unserer Zeit. Das ist ja das, was die meisten Menschen plagt, Einsamkeit.
Mhm.
Und das kann man auch gar nicht so rational ergreifen. Wenn diese einsamen Momente da sind, dann sind die richtig schlimm. Mhm. Meistens lese ich nur drüber und denke mir, ich kenne das Gefühl ja kaum. Und ab und zu gibt es aber diese Momente, da empfinde ich auch diese Einsamkeit. Ganz selten, aber dann ist es schon ein ganz unangenehmes Gefühl. Da ist man manchmal wirklich, wie als sei man allein auf der Welt. Obwohl du 1000 Freunde hast, du könntest Menschen anrufen, du könntest mit Menschen kommunizieren, aber darum geht's, glaube ich, in dem Augenblick gar nicht. Das hilft in dem nicht, man will das gar nicht.
Und ich komme nochmal zurück auf Timothée Chalamet. In dieser Pressekonferenz, die ihr, wie gesagt, alle nachschauen könnt, habe ich auch gemerkt, wie ihn die Auseinandersetzung mit Bob Dylan und mit der Musik aus der Zeit, und du bist ja da direkt auch reingegrätscht und hast gesagt, oh, Leonard Cohen, Bob Dylan, David Bowie, phänomenal, blablabla. Wie sehr ihn die Arbeit an diesem Film, und er sagt, das seien 5,5 Jahre Vorbereitung gewesen. Er habe ja Gitarre lernen, Gitarre spielen gelernt, habe sich mit den Songs auseinandergesetzt, weil er ja selber singt in dem Bob Dylan-Film.
Ja.
Und dieses Eintauchen in eine andere Zeit, in eine, jetzt mal ganz konkret, in Musikgeschichte. Das war wohl so erfüllend. Und ähnlich ist es ja mit der Literatur, mit dem Lesen. Also nicht, dass das jetzt ein Rezept sein könnte gegen Einsamkeit, aber das wird auch irgendein schlauer Mensch mal gesagt haben. Also ich bin nie allein, ich habe ja immer noch die Bücher. Und da muss ich auch wieder an Hang Kang denken, die sagte, wir hatten nicht so viele Möbel, da standen überall diese Bücher rum und die wurden immer mehr und die wuchsen. Und das waren im Grunde unsere Einrichtungsgegenstände, diese Bücher. Und die haben mich auch magisch angezogen und die habe ich verschlungen. Und das könnte, wie gesagt, einen Ratschlag möchte ich nicht geben, aber das könnte ja vielleicht auch, nee, kann es nicht. Denn ich glaube, wenn man wirklich einsam ist und wenn man Kummer hat, dann hilft erstmal gar nichts.
Ich glaube auch.
Ne?
Ja. Ich muss immer denken, wo du jetzt gerade erzählst, Bücher und sind quasi die Einrichtungsgegenstände. Ich muss immer denken an diese Meldung, die es vor vielen, vielen Jahren aus Kaiserslautern gab, wo eine Wohnung geräumt werden muss, weil sie einzustürzen drohte wegen der vielen Bücher.
Nee.
Es waren überall Bücher. Es ist wirklich lange, lange her.
Nee.
Aber diese Nachricht ist mir immer noch im Kopf geblieben, dass die Wohnung geräumt werden musste. Oder weil es wurde zu schwer. Also er hatte wohl überall Bücher. Ich glaube, es war ein Mann. Und ja. Total krass, oder? Wie viele Bücher musst du da besitzen? Also, wow. Hammer. Ja. Können wir ganz kurz über, und ich will es nur so erwähnen, weil ich glaube, morgen ist auch schon wieder vorbei. Es gibt zwei Nachrichten, die jetzt so in den letzten Tagen zu lesen und zu hören waren. Die fand ich irgendwie so total irre. Diese eine Geschichte, das ist dieser eine Mensch, der mit dem Kajak unterwegs war, vor Chile da unten, und von einem Buckelwal verschluckt wurde.
Oh nein.
Ich sag mal, das ist so, und ich glaube, sein Vater hatte das gefilmt, ne, wie der mit dem Kajak auf dem Wasser war. Und dann kommt da so ein Buckelwal neben ihm und dann macht er so das Maul auf und er ist weg.
Das will ich nicht hören.
Nein, wird aber wenige Sekunden danach wieder ausgespuckt.
Oh,
und
das
ist
auch
völlig
gelesen.
Gesund, dem ist nichts passiert.
Ja, weil der Wal gedacht hat, oh, das schmeckt mir nicht.
Ja, die Wale machen das ja sowieso. Die haben ja dieses Batensystem, wo ohnehin alles, was sie essen können, geht durch diese, ich glaube, Baten durch.
Das weiß ich auch nur durch Nemo, weil dann Dory und Dingsbums in dem Wal drinne sind.
Ja, ich
und,
guck mal, ja.
Weißt du, und da ist dieser Vorhang von diesen kleinen Zähnchen oder was immer das ist. Du hast recht, wie so ein Sieb.
Und er könnte ihn gar nicht essen wohl. Und deswegen hat er ihn wieder ausgespuckt. Aber ich meine, der war einfach in einem Wal.
Hat er schon berichtet, wie das war?
Ja, hat er schon. Und ich habe das gesehen bei der New York Times, glaube ich. Und der hat da so ganz ruhig davon erzählt. Der war auch gar nicht jetzt so nachhaltig geschockt oder dass er irgendwie Trauma davon trägt. Nee, also und plötzlich war er dann auch wieder so an der Wasseroberfläche. Sein Vater war wohl Arzt und war darin sehr erprobt, Ruhe zu bewahren in solchen Situationen. Oh, deswegen blieb der Vater wohl auch relativ ruhig. Und ich meine sogar, er hat gesagt, der verschluckt wurde, dass er das quasi von seinem Vater ein bisschen gelernt hat, Ruhe zu bewahren. Habe ich so in Erinnerung. Will aber meine Hand dafür nicht ins Feuer legen.
Okay.
Nichtsdestotrotz, er hat ganz ruhig darüber erzählt. Und irgendwann siehst du in dem Video, wie er auf der Wasseroberfläche wieder auftaucht.
Nein.
Und dann kommt noch einmal so dieser Buckel von dem Wal hinter ihm und geht
winkt.
Dann wieder runter.
Ach so.
Und er winkt.
Ja,
aber ich
meine,
was ist das für eine Geschichte? Der Typ wird von einem Wal
Ich bin gerade ein bisschen
also
irritiert.
Im Mund, das war jetzt im Maul.
Im Maul. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Wie gesagt, ich habe ja meinen Dory-Moment gehabt. Das heißt, da drin zu sein. Doch, Dory und Nemo, die merken dann, der will uns gar nicht essen. Der will ja nur Krill. Nee, wie heißt das? Was essen die? Sowas heißt das so?
Krill, ich meine, es gibt Krill. Das ist so ein, ist dieses Plankton-Zeug, oder?
So, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der da drinne war, war der in dem Maul des Buckelwals unter Wasser oder konnte er weiteratmen?
Nein, der Wal ist ja sofort wieder runtergetaucht. Da war erstmal nichts.
Jesus!
Ja, der ist untergetaucht. Und er hatte wohl nur das Gefühl, er sei schon irgendwie von Wasser umgeben. Er musste auch erstmal kapieren, was da passiert ist. Und es war halt alles so glitschig auch und eklig. Also wobei eklig hat er gar nicht gesagt. Also ich habe das nur so einmal gesehen, das Video. Deswegen, ich habe nichts notiert. Aber er sagt, es war irgendwie...
Glitschig ist auch ein schönes Wort.
Es war glitschig.
Du, also nicht glitschig, sondern glitschig. Super, ich weiß sofort, was du meinst oder was der Typ meint.
Glitschig.
Aber das ist eine irre Geschichte und ich habe es auch gelesen. Jetzt kommt es auch wieder zurück. Ich habe es nur überflogen, weil ich bei solchen Meldungen immer denke, ach, was wollen die mich denn hier mit irgendwelchen Sensationen? Wollen die mich verarschen? Aber dann stimmt das ganz offenbar.
Ja, in dem Fall stimmt es wohl. Heutzutage mit KI kann man sowieso nichts glauben. Es kann auch alles ein Video sein, was einfach jemand einfach angefertigt hat.
Aber ich werde mir das angucken. Ich möchte das Bild gerne sehen. Schlupp und pschick. Ne?
Ja.
Und wir lernen daraus, also ob es nun stimmt oder nicht, aber wir lernen jetzt daraus, dass Ruhe zu bewahren wirklich gut ist. Ich muss das noch lernen. Ich muss lernen, manchmal nicht dem ersten Gedanken zu folgen, den ersten Gedanken umzusetzen. Ich mag das so, wenn ich Menschen beobachte, die ganz ruhig werden, denke ich immer, oh, warum kann ich nicht so sein? Die bleiben so ruhig und die sind überhaupt nicht hektisch und wollen überhaupt nicht einen spontanen Kommentar loswerden. Die bleiben einfach still. Warum kann ich das nicht auch machen?
Ja.
Bei einer Hochzeit, habe ich dir ja erzählt, eine Riesenaktion. Morgens den Zug um 4 Uhr noch was genommen, nach München getrottelt, Standesamt, dann mit der wunderbaren Hochzeitsgesellschaft zusammengesessen, dann wieder zurück und prompt, weil es ein bisschen vom Ländlichen war, prompt mit dem Taxi zurück zum Münchner Hauptbahnhof, was ich ja sonst selten mache. Ich war mit der S-Bahn sonst ja unterwegs. Vor meiner Nase ist der Zug. Wenn du den Popo noch siehst von dem ICE, ach, das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön.
Nein,
das ist und dann kommt dieses Doofe, dass ich keine gute Orientierung habe, was so Deutschland angeht und immer noch nicht, trotz meiner vielen Bahnfahrerei, checke, welche ICEs ich dann nehmen muss, um schnell nach Köln zu kommen. Alle, die Richtung Berlin und Hamburg fahren, also gen Norden, denke ich, die kann ich auch alle nehmen. Die werden mich schon irgendwo da rausschmeißen, wie der Buckelwal, den Kanufahrer. Ja. Die werden mich irgendwo ausspucken.
Zumindest fahren sie fast alle über Frankfurt.
So,
außer das München, war dann, Nürnberg, Berlin. Da natürlich richtig. Nicht.
Und du kennst das besser mit den Strecken. Ich kenne es immer noch nicht gut und muss dann doch nochmal nachgucken. Und in München hängen keine gelben Pläne mehr. Und die sind oder der eine, der da noch hängt, ist unzuverlässig. Mhm. Und dann steht da ein Zug, der überhaupt nicht angegeben ist, wo ich auch denke, was ist denn das hier für ein Kokolores? Wie komme ich drauf? Ich war bei. Ja, bei dieser Hochzeitsveranstaltung. Ja. Nicht Hochzeitsveranstaltung, bei der Hochzeit. Sitze ich da an dem Tisch mit lauter interessanten Menschen, ja, das Brautpaar mir gegenüber. Ich wollte eigentlich gar nichts sagen, ich wollte die nur anglotzen, weil deren Verliebtheit so schön ist. Aber ich höre mich da ständig irgendwas sagen und dachte, warum hältst du nicht, bist du hundemüde? Weißt du, aus dir wird sowieso nur Unfug rauskommen.
Ja, weil du morgens um 4.20 Uhr schon mit dem Zug gefahren bist.
Halt den Schnabel, Alte. Halt den Schnabel. Nee, musste wieder was sagen, musste wieder irgendwas Lustiges sagen. Ja. Auch unter dem Zwang vielleicht, bin ich hier eingeladen worden, weil ich die Ulkige bin manchmal? Nein, kann man ausschließen. Ja, warum bin ich denn dann? Warum sage ich denn manchmal lustige Sachen? Was für ein Quatsch.
Aber es waren ja viele Prominente da, deswegen kannst du jetzt auch nicht nennen. Ach so, okay, weil du sagst, es waren so interessante Menschen da. Raketenwissenschaftler oder?
Hä?
Oder was? Nein, was war interessant?
Ja.
Wer war der Interessanteste? Welche Person? Lustig.
Und schon einige da, weil die waren so interessant. Und wenn ich schreiben könnte, würde ich über die Bücher schreiben. Okay. Ein Mensch war da, der wohl der sparsamste Mensch, das ist kein Euphemismus, ne? Sparsamkeit und Geiz sind ja miteinander verwandt. Der sparsamste Mensch der Welt war da. Dann war der Mensch mit der schönsten Stimme da.
Oh.
Ist ein Synchronsprecher.
Ah, okay, ist klar.
Die schönste Stimme, wenn du die Augen schließt und dem zuhörst, den möchtest du so, also nicht falsch verstehen bitte, aber den möchtest du natürlich als Einschlafhilfe neben dir liegen haben oder sitzen. Der soll auf einem Stuhl sitzen neben meinem Bett und einfach was vorlesen oder was erzählen. Das ist so schön, wenn jemand eine schöne Stimme hat.
Ja, und dann denkst du dir, Timothy Chalamet liest mir gerade vor.
Timothy Chalamet. Du,
ja?
Hast du gerade den Namen nochmal tonlos gesagt?
Wieso tonlos?
Du hast so gemacht. Deine Lippen haben sich bewegt.
Ich habe vielleicht ganz leise gesungen.
Noch hast du überprüft, ob du es richtig ausgesprochen hast?
Nein, Timothy Chalamet. Ja, das ist jetzt kein Chalamet. Problem.
Nein.
Und der sparsamste dann, Mensch klingt aber erstmal gar nicht so positiv. Sparsam ist ja oft auch geizig. Ja,
das habe ich befürchtet, dass ich das nicht gut darstelle. Ich sag dir nur kurz, wie es war. Lunch und für mich wurde extra fein gekocht. Es war so köstlich. Ich habe lange nicht mehr so was Köstliches gegessen. Wenn die Küche nicht denkt, wir müssen jetzt Fleischersatz herstellen, das ist ja totaler Quatsch.
Ja,
einfach kochen mit Gemüse, es wird schon funktionieren. Also das ist so eine reiche Palette.
Was gab es? Brokkoli?
Nee, es gab, also natürlich gab es einen Salat mit Austernpilzen. In Austerpilze kann ich mich ja reinlegen.
Ich wüsste gar nicht, wie die schmecken.
Timothy Chalamet, bitte?
Ich wüsste nicht, wie die schmecken.
Darf ich dir die kochen das nächste Mal, wenn du hier bist?
Aber nur, wenn sie nicht so viel kosten. Die klingen so teuer.
Mhm, sind sie auch. Aber die werden irgendwo, die kommen aus dem Gewächshaus. Die kommen
zwei Austernpilze, nur zum Probieren.
Na, erstmal, wenn du sie anguckst. Weißt du, wie die aussehen?
Nein.
Mein bester Freund weiß nie, wie Austernpilze aussehen.
Also sehen die aus wie Pilze?
Die sollen sich mal entscheiden, bevor die was denn erstmal einen durchziehen, bevor die was entscheiden.
Ja, aber wie sehen die denn aus?
Und die Herren Politiker von Helge Schneider, kennst du?
Nein.
Auf seiner ersten Platte, seine größten Erfolge. Als ich den Song das erste Mal gehört habe, vor 30 Jahren, dachte ich, was ist denn hier los? Und die Herren Politiker, ist ein Heavy-Metal-Song, die sollen doch nach Hause gehen, bevor die was entscheiden. Erstmal einen durchziehen. Die Herren Politiker, also.
Ja, wie sehen denn Austerpilze jetzt aus?
Die sollen sich entscheiden zwischen, ob sie nur eine Auster sein wollen oder ein Pilz, richtig? Die haben mit einer Auster überhaupt nichts zu tun. Eine Auster ist eine Muschel und da ist so Glibber drinne. Glipschig, wie du sagst. Nein, nein, nein. Das sind. Kennst du Pilze, die an Baumstämmen, Ziegenbart zum Beispiel, diesen flammend orangen Pilz, den haben wir früher gesammelt. Hm, lecker, lecker, yam, yam. Kennst du Pilze, die an Baumstämmen wachsen?
Ja, die gehen so ein bisschen so muschelmäßig, so schwammelmäßig so auseinander.
So. Das in schön sind Austernpilze.
Okay.
Das heißt, du hast so eine wie so ein Ballen, wie so eine Art Wurzelballen und da ist auch noch die Erde dran. Und daraus kommen dann so ganz viele von den Ottos.
Dann sehen die aus wie krumme Dinger, wie im Supermarkt.
Die sehen aus wie krumme Dinger. Die haben noch keinen einzigen Schönheitspreis gewonnen. Die sehen alle scheiße aus.
Krumme Dinger.
Und die schmecken so wunderbar. Da ist jetzt entscheidend, wie sind sie gewürzt? Vertraut man dem Eigengeschmack des Pilzes? Meine Antwort ist ja. Ein wenig Salz, ein wenig Pfeffer, ein wenig Muskatnuss, angebraten scharf in der Pfanne, Austernpilze. Ich mache Werbung für Austernpilze, merke ich gerade. Und die zahlen mir nichts. So, also gab es Austernpilze. Dann komplett weggegessen. Alles weggegessen. Dann kam der zweite Gang. Und mir hatte man, die anderen aßen Fisch, aßen Fleisch. Sah auch köstlich aus, war ich auch neidisch. Aber für mich gab es ein indisches Curry. Kichererbsen. Und du hast ja bei mir zuletzt mein Dal gegessen, mein indisches Dal.
Das Mitternachtsdal.
Du kamst so spät heim, dass ich dachte, wenn ich ihm da jetzt noch ein warmes Essen serviere, kann der Junge nicht schlafen.
Ja, und ich wollte eigentlich gleich ins Bett, habe gedacht, ich kann das nicht alles jetzt stehen lassen. Dann muss ich das alles in den Kühlschrank verpacken, in irgendwelche Dosen. Dann esse ich doch lieber. Und dann esse ich doch lieber so ein bisschen. Und dann habe ich aber alles aufgegessen, weil es einfach auch wirklich extrem gut geschmeckt hat. Und ich dann aber auch wirklich richtig Appetit bekam.
Ich habe dir so ein schlechtes Gewissen gemacht, das war gar nicht mein Begehr. Ich wollte ja nicht dich zwingen, ich wollte ja nicht sagen, so, ich habe das jetzt hier alles warm gemacht, es ist Mitternacht. Aber ich habe nicht durchgehalten, Chrissy. Ich dachte, wann kommt denn der endlich? Wo bleibt der denn? Wie so eine Ehefrau, die stundenlang gekocht hat und ich habe ihn nur warm gemacht. Den Reis hatte ich vorbereitet, der stand in der Pfanne, in der kleinen Gästepfanne. Das Dal hatte ich vorbereitet. Das, bei mir ist es ja so, dann koche ich so einen Riesentopf von irgendwas und dann muss die Familie davon 4 Monate essen. Da gibt es nichts anderes. Und Dal hatte ich in meinem kleinen Gästetöpfchen ja schon angewärmt für dich. Koriander gehackt, hack, 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 hack.
Hack, hack, hack.
Und du kamst nicht und du kamst nicht. So, also mein Essen jüngst bei dieser Hochzeitsveranstaltung, bei dem Lunch, also ein indisches tolles Curry, wunderbar, mit Kichererbsen und Möhren, das sah fantastisch aus. Dass ich dann den Reis auch gar nicht esse, weil ich denke, Reis kenne ich, das brauche ich jetzt gar nicht. Ich möchte euer hervorragendes Curry essen. Das war so exzellent gewürzt. Ich wollte mich da reinlegen, ich war ja auch müde, habe gedacht, da drin jetzt schlafen, im Curry. Dann war ich aber so schnell satt, weil ich den Salat komplett gegessen hatte und ich lasse ja nichts stehen. Ich möchte ja nicht, dass Essen weggeschmissen wird. Und nicht jeder hat ein Schwein zu Hause oder irgendein Viech, das das dann auch isst und glücklich ist. Und alle anderen hatten ihre Teller auch komplett ratzefatze leer gegessen. Das mag ich ja ganz gern. Ich finde ja Essen wegschmeißen falsch, wie so viele von uns natürlich. Und dann saß ich da mit einer halben Portion und fragte in die Runde. Und wie gesagt, ich kannte von den 15, von dem Dutzend Menschen da, kannte ich nur die Hälfte. Aber auch da wieder, warum mache ich sowas? Ich bin so blöd. Dann rufe ich in die Runde, ich habe noch ein halbes Curry, möchte das jemand essen? Die toten Augen von Bayern. Ich so, oh scheiße, das war jetzt richtig falsch. Gott, bin ich übergriffig. Shit. Auf der anderen Seite, es wird kein Essen weggeschmissen. Ich frage nochmal. So mein innerer Antrieb. Möchte jemand das essen? Ich möchte nicht, dass Essen weggeschmissen wird.
Okay, aber du hattest es jetzt noch nicht berührt in dem Sinne.
Nein, natürlich nicht. Es war nicht eklig.
Oder mit deiner Gabel berührt.
Nein, mit dem Messer schön abgetrennt, was ich gegessen habe. Okay. So wie es sich gehört. Abtrennen, auf die Gabel schieben, rein in die Luke. Du sabbelst, du spuckst da ja nicht drauf oder patschst da ja nicht mit der Hand drauf. Und dann hat sich der Mann, der so sparsam ist, gemeldet. Beziehungsweise alle am Tisch, hatte ich so den Eindruck, machten mit ihren Augen so, hier, frag ihn, frag ihn, frag ihn, er wird es essen. Und er hat wortlos meinen Teller genommen. Der spricht auch nicht gerne, der ist auch sparsam mit Worten. Ich habe mit dem, glaube ich, während dieser Stunden maximal 3 Sätze gewechselt, das war's. Mit allen anderen Romane ausgetauscht, mit ihm nicht. Und dann hat er das aufgegessen. Und fand es ganz köstlich und war ganz glücklich.
Okay, witzig.
Ist das sparsam oder was ist das? Was ist das?
Na, das hat, ich finde, das hat mit sparsam nichts zu tun.
Klug ist das. Aber,
ja, also und vor allem hat er auch noch Appetit, vermutlich.
Der hat immer Appetit. Also. Der ist ganz korrekt. Es ist korrekt, ist auch das jetzt ein Euphemismus. Wenn man sich trifft abends auf ein Bier, erkundigt er sich vorher über die Bierpreise dort und nimmt exakt das Bargeld mit, das er für 2 Bier ausgeben wird. Keinen Cent mehr. Wenn das darauf hinausläuft, dass es kein Trinkgeld gibt, kein Tipp, finde ich das so mittel, das weiß ich nicht. Aber dieses abgezähltes Geld mitnehmen, das ist doch phänomenal.
Ja, wirkt jetzt erstmal ein bisschen verkrampft, aber wenn man natürlich einen Plan hat, dann ja, klar. Wer will ihm diesen Plan einfach streitig machen? Ja, soll er einen Plan haben.
Anderes Beispiel.
Aber das wird trotzdem komisch.
Der FC Bayern spielt in Mailand.
Ja.
Und die Truppe fährt mit dem Auto dahin. Mhm. Und er steigt ins Auto mit 2 leeren Benzinkanistern. Das wird sein Beitrag sein. Ne? Die beiden leeren Benzinkanister erzählen uns, wir fahren jetzt zu einer Tankstelle, füllen die auf. Ich bin super. Ich kenne sowas nicht. Wenn ich doch Autorin wäre, das ist doch eine hervorragende Geschichte. Was für eine Figur. Die kann sich doch niemand ausdenken.
Wenn ich ein Drehbuch, hat noch Freunde?
Pass auf, wenn ich mir so eine Figur ausdenken würde.
Ja.
Wenn ich so eine Figur hätte in einem Drehbuch, würde ich sagen, glaubst du aber selber nicht. Doch, ich habe so jemanden kennengelernt. Mit zwei leeren Benzinkanistern. Und dann aber, und jetzt wird es skurril, dann fahren wir aber nicht straight nach Mailand, sondern wir müssen einen Umweg machen zu einer bestimmten Tankstelle, an der gerade der Sprit besonders günstig ist. Also ein Umweg. Und dann werden die beiden aufgefüllt und so weiter. Die Geschichte ist unglaublich, die darf ich vielleicht auch gar nicht erzählen.
Okay, wer bezahlt denn das Benzin?
Wie bitte?
Wer bezahlt denn das Benzin?
Er hat das Benzin bezahlt.
Ach so.
Das war sein Beitrag für die.
Ach, ich verstehe. Und ich dachte, er bringt nur die Kanister und für das Benzin müssen die anderen sorgen.
Nein.
Ach, er bezahlt das Benzin, aber eben bei der günstigsten Tankstelle.
Ja.
Okay, das ist ja schon wieder eine feine Sache. Ich habe mich schon gewundert, dass der sich überhaupt ein Ticket für so ein Champions-League-Spiel leistet.
Naja.
Er kostet ja ein Vermögen.
Ist das so?
Ich glaube.
Wie kommst du auf Champions League?
Ja, wenn Bayern in Mailand spielt, kann es nur Champions League sein.
Kann doch auch, ich wollte gerade sagen EM, ich bin so doof. Ja, du hast recht, es war Champions League, weiß ich.
Ja, yes. Oder?
Boah, bin ich doof, ey.
Ja, oh, herrlich. Du hast eben das Wort beim Taxifahrer vor 15 Minuten, hast du vertrottelt benutzt. Das ist auch so ein Wort, ich muss es automatisch auf Pseudo-Wienerisch aussprechen, weil das Trottel, das... Also so vertrottelt, das ist ein solcher Trottel. Ich liebe es, das auszusprechen.
Kann genau, ich nicht.
Schauspieler, aber...
Schauspieler, was
so ein Weißt du, du bist so ein Trottel. Das ist so ein verdammter Trottel.
Was ist denn jetzt mit Manuel Rubey? Ist der jetzt unser Lehrer oder nicht? Der soll euch mal helfen, bitte.
Ich muss ihn nochmal fragen. Er hatte ja Ende des Jahres, da wollten wir lernen von ihm. Da hat er extrem viel zu tun. Und ich glaube, jetzt sieht es besser aus. Also ich frage ihn für nächste Woche an, dass wir da ein bisschen wienerisch Unterricht bekommen.
Bin ich direkt aufgeregt, weil ich wirklich
damit bin ich weiterhin so wie diese Trottel, wie diese deutschen Trottel rumlaufen. Ich habe lieber so Trottel. Was gibt es denn noch? Ein Wort, was ich anstrengend finde, ist Verlängerter. Das ist ja auch dieses Wort.
Verlängerter.
Ein Verlängerten. Ich hätte gern verlängern. Das finde ich anstrengend auszusprechen.
Ja,
aber Trottel.
Gut.
Trottel
gut.
Fällt mir leichter. Leichter.
Ja. Ich hatte neulich, jetzt kommt ein richtiger Kack-Halbsatz. Ich hatte neulich in Tansania, will mir selber eine klatschen. Er hatte neulich in Tansania die Situation, dass ich eine Mitreisende, Freundin, Beste, dass ich ihr einen französischen Sound näher bringen wollte. Ich glaube, es war also wenn man zählt, gibt Menschen, die das nicht hinkriegen.
Mhm.
Und so wird es mir beim Wienerischen gehen. Da gibt es bestimmt Sounds, das hat ja was auch mit der Architektur deines Mundinnenraums zu tun. Weißt du, was ich meine? Vielleicht habe ich die Anlagen nicht dafür.
Ja, oder zumindest die Muskeln nicht. Oder sie sind nicht gedehnt genug, die Muskeln, wie wir manche arabische Laute. Die werden so weit hinten im Hals gebildet. Ich krieg's nicht hin. Als ich das mal versucht habe, die haben sich totgelacht, meine Syrer. Haben sich totgelacht.
Kaputt gelacht.
Akra, Akra. Und ich mache nur so, ja, Akra. Nein, nein, Akra. Ich sage, ja, mach Akra, mach ich doch. Also dieser typische Fall, wo du hörst, für dich klingt das alles gleich und du denkst, du hast das doch super hinbekommen und die lachen sich tot, weil du einfach noch ungefähr 4 Zentimeter von diesem Raum entfernt bist, wo eigentlich dieser Laut gebildet wird. Kra, kra, kra. Es wird irgendwie ganz hinten gebildet.
Und du hast doch, als du ihnen geholfen hast beim Deutschlernen, ne, hast du doch bestimmt 1, 2 Wörter auch gut hingekriegt.
Ja.
Weißt du noch was?
Nein.
Albeit. Nee, ist alles weg?
Albeit. Ich weiß nicht mal, was mehr Albeit heißt.
Oh.
Guck mal, Albeit. Man würde jetzt denken, es heißt Arbeit. Vielleicht heißt es wirklich Arbeit. Aber Albeit, ich gebe es jetzt mal ein.
Albeit?
Okay. Ach, Albeit.
Nee, im Leben heißt es
ach, Albeit heißt, ist, glaube ich, das Haus.
Oh.
Albeit. Albeit. Albeit, ja.
Da ist jetzt nicht so viel kehliges Rachengedöns
nee,
dabei.
Nee. Fuck. Mir fällt nur kein Wort mehr ein mit diesem, mit einem mir fällt nichts ein gerade, was sich da hinten bildet. Das heißt Auto, Auto wusste ich auch mal. Auto, Arabisch, gebe ich jetzt ein. Auto, Arabisch. Ach, Sayara.
Das klingt unspektakulär. Mhm.
Sayara, aber man kann es gut aussprechen als Deutscher. Ja, okay. Ich werde mal ein paar von diesen ganz schwierigen Wörtern, werde ich mal raussuchen und dann können wir uns daran versuchen.
Mhm, gut.
So, ganz zum Schluss nur noch diese zweite Geschichte will ich nur noch kurz überfliegen, weil ich sie so absurd finde eigentlich.
Stimmt, du hast von 2 Meldungen gesprochen.
Genau, und du hast gelesen von diesem Typen, habt ihr vielleicht auch mitbekommen während der letzten Tage, während der letzten Wochen, vielleicht sogar mal während der letzten Jahre, dieser Typ in Südwales, in Newport, der hatte 2013 versehentlich eine alte Festplatte weggeworfen, auf der 8000 Bitcoins drauf waren. Er war damals einer der Ersten, der da investiert hat. Mhm. So, sein Laptop, da war die drauf, war zu langsam, dann hat er die Festplatte ausgebaut, hat all die wichtigen Daten übertragen. Aber diese Festplatte nicht. Und die lag dann 4 Jahre rum und dann haben sie das Büro ausgemistet und dann wanderte diese Festplatte in einen schwarzen Müllsack. Seine Freundin hat diesen Müllsack, sollte sie auch, auf die Müllhalde gebracht. Und 4 Jahre später, 2013, wird ihm klar, dass er da einen Fehler gemacht hat, dass er versehentlich eine Festplatte entsorgt hat, auf der diese Bitcoins drauf waren. Mittlerweile waren diese 8000 Bitcoins 740 Millionen Euro wert. Ja, ich weiß, das ist total absurd. Also man muss, die waren am Anfang noch nicht so viel wert. Er hat das, glaube ich, 2009 hat er die gekauft, 2013 hat er sie weggeschmissen und 2017 schoss der Bitcoin-Kurs plötzlich so in die Höhe, der dümpelte immer so vor sich hin, auf 15.000 Euro pro Bitcoin. Mhm. Dann waren es 2021, 4 Jahre später, 50.000 war ein Bitcoin wert und 2025 zum ersten Mal mehr als 100.000 Euro wert.
Nee.
So. Wenn das so weitergeht, in der Wertsteigerung, dann könnte er im Prinzip bald Milliardär sein aufgrund dieser Bitcoins, die aber nicht hat. Die sind
die
auf dieser Müllkippe.
Die Festplatte ist ja weg. Ja.
Genau. Und jetzt hat er über all die Jahre Versuche gemacht, dass er auf dieser Müllkippe graben darf. Aber wir reden von einer Müllkippe, die ist so groß wie 10 bis 15 Fußballfelder. Der Müll wird ja auch teilweise gepresst und verschwindet irgendwo. Kein Mensch weiß, ob sie da ist. Aber ich meine, wir reden hier von 740 Millionen Euro.
Aber er kann doch Menschen bitten, mitzuhelfen und er verspricht jedem von diesen Menschen 10.000 Euro.
Ja, aber du darfst das gar nicht.
Ach so.
Und zwar aus Umweltgründen darfst du das nicht. Der hat ja alles angeboten. Der hat Investoren, die würden Millionen da reinstecken und ihm helfen, dabei zu suchen. Er hat der Stadt 10% angeboten vom Bitcoin-Wert, wenn er das da machen darf. Jetzt ist folgendes, er hat geklagt auch, dass er da suchen darf. Ja, aber die haben bisher gesagt, nein, die Müllkippe soll jetzt, das passierte relativ plötzlich, geschlossen werden.
Oh, dann darf er.
Nee, eben nicht. Auch, aber Gericht nicht durchgekommen. Die Stadt hat ihm einfach bisher verwehrt, diese Müllhalde zu durchforsten, weil die Umwelt einfach durch das Wühlen in dem Müll zu sehr belastet würde und das gehe auf die Kosten der Gesundheit der Anwohner. Und deshalb hat auch ein Gericht, selbst jetzt, wo die Kippe geschlossen werden soll, nicht zugestimmt. Ja, und er wollte die ganze Kippe kaufen. Jetzt, wo er mitgekriegt hat, die wird geschlossen, hat er gesagt, ich kaufe diese ganze Kippe. Aber
trotzdem würde er ja das Grundwasser belasten oder irgendwas, wenn er da rumwühlen würde, ne?
Ja, und was da alles so an Materialien, an Gasen oder so hochkommt.
Okay.
Ja, aber ich finde, das ist so eine absurde Geschichte und das geht jetzt seit Jahren. Dieser Mann weiß, meine Festplatte liegt dort irgendwo auf dieser Kippe und sie ist 740 Millionen Euro wert.
Das Ding ist, er wird ja jetzt schon ganz viel Geld investiert haben.
Ja.
Weißt du?
Das weiß ich nicht, ob er investiert hat. Er hat nur denjenigen, die ihm helfen würden. Er hat viele Investoren, die quasi investieren würden. Ja. Und du, selbst wenn du die findest, weißt du nicht, ob die noch funktioniert.
Ach so, ja.
Aber du brauchst diese Festplatte, um diese Bitcoins zu aktivieren. Also das ist so ein technisches
Ding. Und da kann ich irgend so ein Wall-E da so rüber rattern und so suchen.
Genau.
Oder eine Drohne mit so einer Wärmekacke. Nee,
geplant, mit so kleinen Müllrobotern auch tatsächlich. Ja. Also die hätten das Ganze sogar unterstützen können, indem sie Müll beiseite geschaufelt hätten und vielleicht die Materialbeschaffenheit einer Festplatte erkennen oder was auch immer. Es wären so Roboterhunde gewesen, die da mitgeholfen hätten oder einer zumindest, naja. So, alles klar. Das war nur diese kleine Geschichte. Ich finde die so absurd, die macht mir seit Tagen, macht mir diese Geschichte Freude. Ja. Weil jetzt kamen eben so ein paar Gerichtsurteile und er darf nicht suchen. Da liegt aber überleg doch mal, da wird seit 2009 wird da Müll verarbeitet. Wie willst du die denn finden? Seit 2009 ist die da.
Wahnsinn.
Nee, seit 2013, seit 2013.
Ja, 2009 hat das gekauft, 2013 genau. Weggeschmissen. Aber
genau, 2013.
Das Ding 2013. Ist ja, die verwittert ja nicht, oder?
Man weiß das nicht.
Ich kenne mich nicht aus.
Nur vielleicht ist sie trotzdem beschädigt worden, denn aha, der Müll wird oft zusammengepresst. Und
ja,
was weiß ich. Naja, okay, so, mit dieser kleine Geschichte, die mich beschäftigt hat. Schließen wir. Wir hören uns alle am kommenden Donnerstag wieder. Unsere E-Mail-Adresse für eure Geschichten, die wir dann am Donnerstag hören werden, ist wiewardertagliebling@gmail.com.
Bis dann, Dory.
Bis dann, Nemo.